SWR Interview der Woche. Am Mikrofon ist Alfred Schmidt und ich begrüße die Präsidentin des VDA, des Verbands der deutschen Automobilindustrie, Hildegard Müller. Guten Tag.
Hallo, Herr Schmidt.
Frau Müller, die internationale Automobilausstellung, die IAA, war lange Zeit ein echter Publikumsmagnet in Deutschland. Alle zwei Jahre für Pkw, immer im September. Dann gab es aber letztes Mal Probleme. Es gab Proteste von Klimaaktivisten, ziemlich heftige. Und auch Probleme mit dem Standort Frankfurt. Jetzt ist die IAA umgezogen nach München. In gut zwei Wochen geht's los. Wie gut oder schlecht kann denn diese Automesse laufen für Ihre Branche, auch unter Corona-Bedingungen?
Ja, also erstmal freuen wir uns wirklich sehr auf München. Wir gehen ja auch mit einem ganz anderen Konzept nach München. Wir wollen die weltweit größte Mobilitätskonferenz bringen. Natürlich reden wir über Autos, über Innovation, über Digitalisierung. Aber wir sind zum Beispiel auch aus dem Stand heraus Europas größte Fahrradmesse geworden, weil es uns darum geht, dass wir über das Wie, das Gelingen, reden jetzt, nämlich wie gestalten wir Mobilität der Zukunft. Das wollen wir auf dem Messegelände machen, das werden wir in der Innenstadt machen, auf den Plätzen. Dort werden wir, ich sag mal, Zukunft zum Anfassen bieten für jeden Besucher und wir werden sehr intensive Diskussionsforen haben. Wie verbinden wir in großen Städten Verkehre? Was ist im ländlichen Raum nötig? Wo geht es technisch hin? Und freuen uns deshalb sehr, natürlich immer, und das ist auch an alle Besucher ein klares Signal, mit einem sehr, sehr guten, hoffen wir, Corona-Sicherheits- und Schutzkonzept, mit Tests, mit ausreichend Abständen und Sicherheit für Besucher, für Aussteller und für alle, die dort sind.
Wie wichtig ist Ihnen, dass die IAA eine Mobilitätsmesse ist? Also, dass es nicht lediglich eine Autoschau ist, wo Fotos gemacht werden von Schlitten von heute, sage ich jetzt mal, sondern dass es eben auch mitgedacht wird, dass Leute von A nach B müssen und am besten auch klimaverträglich.
Also zum einen werden wir schon 100 Weltneuheiten vorstellen, sag ich mal, wirklich zeigen, wie das Thema Klimaschutz uns begleitet, wie wir mit Antrieben im Wandel sind und auch das Thema Klimaneutralität, was für uns eine Verpflichtung ist, auch wirklich erreichen wollen. Das Zweite aber genau, was Sie sagen, es geht um mehr als nur um die Diskussion des Antriebes. Und wir wollen, dass wir uns sehr ehrlich mit den Herausforderungen befassen, wo stehen die Menschen, was ist für Menschen nötig. Ich glaube, Städte haben andere Herausforderungen als ländliche Regionen. Wir scheren gerne in diesen Diskussionen immer alles über einen Kamm, schwarz oder weiß. Wir haben bewusst auch diskursiv eingeladen. Wir wollen uns im positiven Sinne streiten, um den richtigen Weg zu finden, weil ich glaube, niemand jetzt schon den Königsweg in der Tasche hat. Für uns ist immer ein Punkt nur klar, bitte friedlich, bitte als Demokraten untereinander offen im Dialog. Wir leben ja Gott sei Dank in einem Land, in dem wir uns austauschen können über solche Fragen, gerade wenn wir verschiedene Meinungen haben. Wenn Gewalt ins Spiel kommt, dann wird es immer schade, finde ich, für unsere Demokratie. Aber ansonsten freue ich mich auf diesen lebendigen Diskurs, der auch zeigt, wir sind auf einem Weg als Land, uns dem Thema neue Mobilität, klimaneutrale Mobilität auch zuzuwenden.
Jetzt gibt es ein Stichdatum, was Brüssel geliefert hat. Viel von dem, was die Politik Ihnen ja auch vorgibt, kommt dieser Tage aus Brüssel. Die Kommission hat die Losung ausgegeben, man müsse fit werden für das Jahr 2055. Und das heißt konkret, dass wir erstmals auch ein Datum haben, von dem an wohl keine neuen Verbrennungsmotoren in Deutschland mehr zugelassen werden dürften, nämlich 2035. Was muss passieren in Ihrer Branche, damit das gelingen kann?
Also erst einmal zeigt es, dass die Transformation in der Autoindustrie beschleunigter vorangeht als in vielen anderen Industriebereichen. Denn Fit for 55 sozusagen heißt 2050, Sie haben das schon gesagt. Das geht aber einher mit sehr, sehr engagierten Zielen in der Tat. Und die Ziele werden Deutschland noch mal ein bisschen mehr anstrengen als Gesamteuropa, weil wir in der innereuropäischen Lastenverteilung immer ein bisschen mehr nehmen müssen. Wir gehen davon aus, dass wir, wenn die Pläne der Kommission so Wirklichkeit werden, 2030 rund 80% der Neuwagen elektrisch zulassen müssen und sehr wahrscheinlich schon 2032 auf reine Elektrik umsteigen wollen. Das ist eine gigantische Herausforderung. Und die Herausforderung liegt ja nicht nur darin, dass die Autoindustrie diese Autos baut. Da sind wir sehr engagiert dabei. Alleine bis 2025 gehen 150 Milliarden Euro aus den Unternehmen in den Umbau der Werke, in neue Antriebe, in Innovation und Digitalisierung. Aber es ist auch Rahmenbedingungen notwendig, die nicht an uns hängt. Zum Beispiel natürlich ganz wichtig, wie kommt Verbrauchervertrauen? Wir haben Umfragen nochmal gemacht. Stadt-Land weist da auf sehr große Unterschiede auch hin in der Akzeptanz des Elektroautos. Und der Dreh- und Angelpunkt sind zunehmend zwei Fragen. habe ich als Verbraucher eigentlich eine Ladeinfrastruktur, dass ich jederzeit an jedem Ort mein Auto auch aufladen kann, um mein Leben sozusagen zu bewegen. Und das Zweite ist zunehmend auch die Frage, haben wir eigentlich ausreichend Ökostrom? Und beide Themen müssen uns Sorge machen. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur hinkt sogar eher weiter zurück als noch vor einem Jahr. Da waren noch auf einen Ladepunkt etwa 10 Elektroautos. Heute durch den starken Hochlauf in der Elektromobilität ist es schon fast 1:20. Das heißt, die Relation wird schwieriger.
Dieser Hochlauf der Elektromobilität, es war immer wieder umstritten, wie viel Steuergeld an der Stelle fließen soll und wie viel von einer Industrie kommt, die, muss man ja wirklich sagen, vor Corona jahrelang Milliardengewinne eingefahren hat. Warum musste an der Stelle Steuergeld in Ladeinfrastruktur überhaupt fließen?
Naja, ich glaube, wir müssen die verschiedenen Ebenen trennen. Erst einmal ist es völlig richtig, dass die Unternehmen auch in diese Veränderung investieren. Dafür brauchen wir starke Unternehmen, Wirtschaftskraft. Ich könnte jetzt ein bisschen über den Standort steuern, Abgaben, Umlagen, Energiekosten und anderes reden. Ich sage das nur, weil schon Deutschland insgesamt ja 2019 vor Corona eigentlich kein Wachstum mehr hatte. Und gerade wenn solche Transformationen angestrebt werden, müssen die Unternehmen aus allererster Linie selber in der Lage sein. Das Zweite ist aber natürlich, wir haben jetzt nicht nur einen marktgetriebene Veränderung, eine technologische Veränderung, sondern ja, Politik greift mit Zielvorgaben ein, weil sie die Transformation beschleunigen will. Ich will jetzt gar nicht die Gründe kritisieren, aber sie greift ein. Wir haben eben über zwei Jahreszahlen gesprochen, 2030, 2035. Und dann funktioniert das nicht mit einem Hochlauf, in dem die verschiedenen Systeme ineinander greifen. Übrigens, es ist ja auch nicht damit getan, nur Ladesäulen irgendwo hinzustellen. Wir führen sehr intensiven Dialog mit der Energiewirtschaft, weil diese Ladesäulen natürlich an Stromnetze angeschlossen werden müssen. Das heißt, die Stromausbaupläne der Energieversorger werden zum Beispiel kräftig durcheinander gewirbelt. Und die Frage immer, welche staatliche Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird, die darf man schon stellen. Wenn wir über Digitalisierung reden, muss der Staat ja auch als allererstes Breitband 5G überall zur Verfügung stellen. Und deshalb ist es hier eine Seite, wo wir uns engagieren. Übrigens engagiert sich auch die Autoindustrie beim Hochlauf und beim Aufbau von Ladeinfrastruktur. Wir haben ein Gemeinschaftsunternehmen, was Schnellladeparks an den Autobahnen baut. Wir selber verpflichten uns, Ladepunkte zu bauen. Aber die nationale Plattform Mobilität, in der ja alle zusammen an einem Tisch sitzen, hat gesagt, wir brauchen etwa 1 Million öffentliche Ladepunkte bis 2030. Und das geht nicht ohne eine konzertierte Aktion aller Beteiligten. Kommunen, Länder, die das koordinieren müssen, Förderprogramme des Bundes, Energieversorger, Mineralölindustrie, große Arbeitgeber, Einkaufszentren. Hier muss wirklich, müssen viele ineinander greifen.
Die Faktoren, die häufig für die Berechnung von dieser Ladeinfrastruktur herangeführt werden, sind ja, wie viele Ladesäulen gibt es pro 1000 Einwohner und wie viele gibt es pro 100 Kilometer Autobahn. Da ist Deutschland ziemlich weit hinten. Wenn man es jetzt mit Schweden, Schweiz oder natürlich ganz vorne Norwegen vergleicht, wie lange wird Deutschland brauchen, um auch nur in die Nähe davon zu kommen?
Das hängt jetzt entscheidend davon ab, wie in den nächsten Jahren dieser Hochlauf ernst genommen wird. Ich will zum einen sagen, die Bundesregierung hat jetzt viel getan. Aus dem Verkehrsministerium heraus sind jetzt ganz viele Unterstützungsprogramme für Wallboxen, private Wallboxen zum Beispiel gemacht worden. Die Bilanz ist übrigens, man muss immer schauen, wie viele Einwohner gibt es pro Land, welche geografische Verteilung ist es. Man muss jetzt auch sagen, dass Deutschland, Frankreich und Niederlande die drei Länder in der Europäischen Union sind, die 70% des Ausbaus der Ladeinfrastruktur vorantreiben. Das heißt, der Bedarf ist in anderen Ländern der Europäischen Union sogar noch viel größer. Und trotzdem sind die Zahlen, wie Sie es gerade gesagt haben, bei uns in Bezug auf 80 Millionen in der Bevölkerung, auf die Anzahl von Fahrzeugen, die wir dann irgendwann ja auch umrüsten müssen, ist es eine gewaltige Herausforderung.
Im Vergleich, sagen wir mal, über 40 Millionen zugelassene Fahrzeuge in Deutschland, jetzt in der Nähe von 1 Million Elektroautos, warum redet kaum noch jemand von anderen alternativen Antrieben? Beispiel Autogas hat, glaube ich, 450.000 Fahrzeuge überhaupt nur in Deutschland. Von Wasserstoff ist gar keine Rede mehr im Pkw-Bereich, weil es zu teuer ist offenbar und die Entwicklung nicht lohnt. Wie kam das?
Ja, zum einen durch jetzt auch eine sehr klare politische Zielvorgabe, nämlich Elektromobilität, klare Flottengrenzwerte, wie wir das dann im Fachbegriff sozusagen nennen. Und die Vorgabe, wie gesagt, 80% 2030 Neufahrzeuge elektrisch zuzulassen. Sie haben aber völlig recht, dass international durchaus auch technologieoffener gearbeitet wird. Wir haben in Deutschland vor dem Hintergrund unseres Energiemixes und vieler anderen Fragen haben auch die Autohersteller klar gesagt, wir sehen jetzt die Vorteile in der Elektromobilität im Pkw-Bereich. Im Nutzfahrzeugbereich bei schweren Antrieben, da gibt es noch die Diskussion, ob nicht doch die Brennstoffzelle Wasserstoff auch eine Option ist. Die einen Herstellern versuchen das und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ja den Wettbewerb und die beste Idee. Und andere Regionen der Welt, das muss man auch sagen, haben natürlich nach wie vor auch Verbrennungsstrukturen. Ich will aber auch mal sagen, wir haben ja erwähnt die Zahl, es sind rund 46 Millionen Pkw. Selbst wenn 10 bis 14 Millionen Neuwagen zugelassen werden sind 2030, haben wir natürlich immer noch einen enormen Bestand auch an Verbrennungsfahrzeugen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand den Menschen verbieten will, ihr Auto weiter zu nutzen. Es ist ja auch eine soziale Frage, wer sein Auto auch wechseln kann. Und gleichzeitig wissen wir, wie wichtig Mobilität den Menschen ist. Also müssen wir uns auch mit dem Bestand an PKWs befassen, wenn wir Klimaneutralität erreichen wollen. Und hier würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass wir eine viel engagiertere politische Diskussion führen, auch über synthetische Kraftstoffe, auch natürlich auf der Basis erneuerbarer Energien. Das heißt, wir brauchen auch hier wieder mehr Ökostrom. Und das ist natürlich auch vor allem erstmal eine Aufgabe für die Mineralölkonzerne.
Diese Woche ist beim Autogipfel mit dem Kanzleramt beschlossen worden, dass ihre Branche nun 1 Milliarde Euro Steuergeld über die nächsten Jahre verteilt bis 2025 bekommen soll. Es gab ein Sachverständigengremium, das hat empfohlen, das Geld zu verteilen in drei Bereiche: Regionalförderung, Digitalisierung, Antriebstechnik. Das sieht auf den ersten Blick nach einer Menge Geld aus. Warum genau brauchen die Betriebe, die Sie vertreten, erneut eigentlich Steuergeld?
Wir müssen genau hinschauen, was die Zielgruppe ist. Sie haben richtigerweise erwähnt, in welche Bereiche es hineingehen soll. Die Zielgruppe ist ganz gezielt klein- und mittelständische Unternehmen. Das sind die Zulieferunternehmen, die oftmals sehr auch an den Verbrennungskomponenten ihren unternehmerischen Erfolg haben, die jetzt auch sehr gebeutelt sind durch die Corona-Krise. Wir liegen immer noch um rund ein Viertel unter dem Vor-Corona-Niveau. Das heißt, gerade in der Transformation fehlt jetzt vielen Unternehmen, die davon betroffen sind, einfach auch Finanzmittel für Forschung, Entwicklung und anderes. Es geht hier nicht um eine Unterstützung für größere Unternehmen, die durch zum Beispiel, dass sie am Weltmarkt auch von Erfolgen und Wachstumsmöglichkeiten in den USA und China profitieren können, sondern der Blick richtet sich. Und das ist auch ein spezifisches regionales Thema in Deutschland. Wir haben ja ganz viele kleine, mittlere Zulieferer in den Regionen und hier soll der Schwerpunkt der Förderung liegen.
Wir haben Wahlkampf. Die Politik lässt meinem Eindruck nach wenig Gelegenheiten aus, Unterstützung für die Autoindustrie zu signalisieren. Denken Sie manchmal, dass manche wie Olaf Scholz sich mit diesem Autogipfel auch eine Art Wahlkampfgeschenk selbst gemacht haben?
Na, erst einmal glaube ich, dass auch nach schwierigen Diskussionen und Verhandlungen inzwischen auch erkannt wird, wie wichtig auch die Automobilindustrie ist. Es geht hier um rund 800.000 Arbeitsplätze in Deutschland, 2,4 Millionen, die dranhängen. Übrigens in Europa rund 14 Millionen Beschäftigte. Und damit ist es eine der Leitbranchen, die die Transformation in Richtung Klimaschutz schaffen soll. Und gleichzeitig wollen wir natürlich und müssen in Europa auch beweisen, dass Wachstum und Wohlstand auch weiter uns begleiten kann. Also ich glaube, Europa in eine Depression zu rutschen zu lassen, würde nicht helfen. Und übrigens in anderen Regionen der Welt wird ja nicht mit besserer Klimabilanz produziert. Also es geht auch um die Frage, wie zukunftsfähig ist Deutschland und Europa. Und deshalb ist es richtig, sich mit dem zu befassen. Für uns ist jetzt auch zum Beispiel extrem wichtig, wir haben am 26. September Bundestagswahlen. Wir wissen noch nicht genau, wann welche neue Regierung steht. Das ist genau ein Zeitraum, in dem in Brüssel jetzt über wesentliche Faktoren verhandelt wird. Und wir brauchen natürlich eine handlungsfähige deutsche Stimme dann auch, die auch die Interessen auch der deutschen Politik darlegt.
SWR Interview der Woche mit der Präsidentin des VDA, des Verbands der deutschen Automobilindustrie, Hildegard Müller. Frau Müller, vergangenes Jahr um diese Zeit ging es Ihrer Branche vergleichsweise schlecht. Corona, die Krise hat für viele Probleme gesorgt beim Absatz, bei den Lieferketten. Da haben Sie sich dafür eingesetzt, staatliche Kaufprämien für Neufahrzeuge zu bekommen. Es gab dann zwar auch welche, aber lediglich für elektrische Autos. Wie lange soll diese Prämie aus Ihrer Sicht bestehen bleiben?
Also die Zusagen der Politik gehen ja auf 2025 und das Ziel der Prämie ist es ja dezidiert, Verbrauchern auch einen Anreiz zu geben, jetzt umzusteigen, um diesen Hochlauf der Elektromobilität auch positiv begleiten zu lassen. Wie gesagt, Politik hat sich jetzt auf 2025 mit der Prämie hin verpflichtet und Sie gestatten, dass ich nicht im Jahre 2021 Diskussionen darüber führe, wie es dann weitergeht. Ich habe ja gesagt, es ist auch extrem wichtig, die Bürger zu überzeugen, was Infrastruktur und anderes gibt. Insofern kann sich der Charakter dieser Unterstützung natürlich im Laufe der Zeit auch ändern.
Wir müssen ja, wenn Politik und Autoindustrie ineinander verschränkt sind, immer reden über Subventionierung, über Hilfen, über Steuerzuschüsse auch. Da ist einiges gekommen in der Corona-Krise. Vom Kurzarbeitergeld, was keine rein staatliche Leistung ist, aber eine Unterstützung auch, bis hin zu vielen anderen Direkthilfen und auch Krediten. Hätte es mehr sein müssen aus Ihrer Sicht, war es genug?
Also erst einmal will ich durchaus loben, dass die Politik in der Corona-Krise, glaube ich, wirklich immer versucht hat, auf verschiedene Branchen unterschiedlich zu reagieren. Der Bilanz, die Sie gerade aufgezeigt haben, stehen natürlich Milliarden an Steuereinnahmen des Staates durch eine funktionierende Autoindustrie auch auf der anderen Seite. 800.000 Beschäftigte, Steuern, Sozialabgaben, zum Beispiel auch Sozialabgaben für Kurzarbeitergeld. Wir haben über 4,7 Milliarden Euro mehr in die Kurzarbeitergeldkassen eingezahlt, in die Sozialkassen eingezahlt, als jetzt in der Corona-Krise aus der Kasse heraus bekommen. Also ich will auch wirklich sagen, es ist eine zentrale Wirtschaftsmotorbranche, die Steuereinnahmen bringt, die Politik dann auch verteilen kann. Das hat übrigens Cem Özdemir sogar auf einem Kongress bei uns gesagt, die Autoindustrie bringt das Steuergeld, was wir gerne ausgeben. Und deshalb finde ich, muss man diese beiden Dinge immer miteinander sehen. Wie gesagt, für mich ist ganz entscheidend, dass wir halt die Rahmenbedingungen so schaffen, Standortbedingungen so schaffen, dass wir international wettbewerbsfähig sind. Das ist das Beste, dass Arbeitsplätze in Deutschland bleiben können. Und der Wettbewerb wird sicherlich eher zunehmen. Wir merken doch mehr Protektionismus, auch mit den Ländern. Wir brauchen Handelsabkommen mit den USA, mit China, mit anderen Regionen in der Welt. Wir brauchen Rohstoffpartnerschaften. Wir brauchen erneuerbare Energien aus anderen Ländern. Und ich würde mir sehr wünschen, dass eine neue Bundesregierung diese Fragen noch stärker national, aber auch gemeinschaftlich in der Europäischen Union in den Blickpunkt nimmt. Es wird ruppiger sozusagen in der Außenpolitik. Und ich glaube, auf diese Diskussion werden wir uns in Deutschland ganz engagiert einstellen müssen.
Wie reagieren Sie eigentlich auf Kritik, die da sagt, die Autoindustrie reagiert immer nur, wenn der politische Druck stärker wird? Das war beim Katalysator so, es ist jetzt bei der Klimaanpassung so. Wie reagieren Sie auf Anwürfe, dass das Auto eigentlich ein Klimakeller ist, der an die Kandare genommen werden müsste?
Also ich glaube, man muss zwei Dinge dort unterscheiden. Das eine ist wirklich, ich glaube, wir haben eine der innovativsten Branchen, die wir haben. Also diese Kritik, wir würden immer nur reagieren, wenn, ist einfach falsch. Wenn Sie sich anschauen, wie viel Patente, wie viel Zukunftsforschung von uns kommt. Das Elektroauto war schon mal früh im Markt, ist damals vom Verbraucher gar nicht angenommen worden, von den Rahmenbedingungen her auch nicht in den Markt gekommen. Also ich will schon sagen, wir sind eine Branche, die aus eigenem Antrieb heraus auch immer wieder versucht, innovativ zu sein. Und das zweite ist dann wieder die Diskussion über die Rolle des Autos in der Zukunft. Ich glaube, dass wir auf dem Weg sind, CO2-Neutralität über den gesamten Wertschöpfungsprozess auch anzustreben. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir sind auch auf Zulieferprodukte, Stahl, andere Dinge etc. auch angewiesen. Und das zeigt, glaube ich, uns, wie groß diese Transformation ist, die wir insgesamt haben, wenn wir sagen, wir wollen als Land Klimaneutralität anstreben. 2045 Deutschland ja schon das Versprechen. Das bedient alle Komponenten des täglichen Lebens von einem selber persönlich und natürlich auch für uns als Industrie. Hier haben wir eine gewaltige Aufgabe vor uns. Und wie gesagt, auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, dass wir Arbeitsplätze erhalten, dass die Menschen mobil sein können, um Arbeitsplätze zu erreichen, ihr Familienleben zu organisieren. Leichte Lösungen gibt es da nicht. Große Transformationsaufgaben müssen immer wieder neu justiert werden auch. Durch technische Innovationen werden sie vorangetrieben. Es gibt Hindernisse, die auftreten. Wir müssen für einen entsprechenden Rahmen sorgen. Und ich möchte wirklich an dem Gelingen arbeiten und nicht mich mit alten Stereotypen da befassen. Ich glaube, es ist ein Gemeinschaftsprojekt, dem wir uns jetzt zuwenden müssen.
Wenn Sie den Markt beobachten, ist ja die Konkurrenz aus Fernost, speziell aus China, durchaus schon präsent auf deutschen Straßen. Eine Entwicklung, die innerhalb weniger Jahre sich sehr verstärkt hat. Macht China der deutschen Autoindustrie eine Konkurrenz, die Sie sehr ernst oder nur ernst nehmen?
Wettbewerb ist immer ernst zu nehmen. Übrigens in China durchaus auch mit extremer staatlicher Unterstützung auch unterwegs. Also hier wird auch natürlich dieser Wettbewerb von der chinesischen Seite auch ausgewollt und mit staatlichen Unterstützungsgeldern auch befeuert. Und in dem müssen wir uns beweisen. Wir wollen uns beweisen, indem wir die besten, sichersten und effizientesten Autos bauen. Das ist unser Ehrgeiz. Wir haben das Auto erfunden, sage ich so scherzhaft, und jetzt erfinden wir es neu. Und wenn wir das Auto in seiner Neuaufstellung wieder die besten Produkte auf den Markt bringen. Da bin ich zuversichtlich. Wir sind heute schon Europameister bei der Elektromobilität. Wir wollen Weltmeister werden. Also wir nehmen die Herausforderung an.
Die Autoindustrie ist immer wieder in der Kritik. Gerade diese Woche wieder. Transparency International, die Organisation, beklagt diese Woche, dass man ihnen Steine in den Weg legt, wenn sie die Folgen des Dieselskandals, des Dieselbetrugs, muss man ja auch sagen, aufarbeiten wollen. Da habe das Bundesverkehrsministerium nicht für genug Transparenz gesorgt, was die Interessen der Autoindustrie betrifft. Wie sorgen Sie für Transparenz in dieser Sache?
Ich glaube, dass zuerst einmal die betroffenen Unternehmen sehr klar an der Aufarbeitung der Sachfrage gearbeitet haben, dass auch jetzt natürlich auch entsprechende Gerichte da Recht zugesprochen haben. Und ich kann nur sagen, unsere Hauptreaktion ist, dass wir jetzt uns dem Klimaschutz der Zukunft engagiert zuwenden und das auch anstreben.
Es ist ja immer wieder kritisiert worden, dass die Folgen des Dieselskandals im Grunde vor Gericht gelandet sind und nicht so richtig von der Industrie aufgearbeitet worden seien. Glauben Sie, dass die einzelnen großen Marken, die ja hauptsächlich in der Kritik standen, da genug für ihr Image, aber auch für die Ehrlichkeit am Markt getan haben?
Heute sind Dinge manchmal anders zu bewerten als in der Zeit, in der es auch da ist, in der es natürlich auch juristische Fragen sind, die solche Prozesse und Aufarbeitung auch sicherlich dominieren. Es sind Fehler gemacht worden, die sind aber aufbereitet. Wir wenden uns der Zukunft zu und insofern will ich nicht die Vergangenheit da in irgendeiner Art und Weise umdeuten, aber ich möchte daran arbeiten, dass die Zukunft gelingt.
Vor einem Jahr war Joe Kaeser von Siemens hier im Interview der Woche und er hat gesagt, China wird eigentlich die Weltwirtschaft hochziehen und retten, wenn es nach der Corona-Krise wieder ans Anlaufen lassen der Wirtschaft geht. Wo ist der Anteil der Automobilbranche, wenn Sie dieser These zustimmen?
Also es ist in der Tat so, dass wir in China schon wieder auf dem Vorkrisenniveau sind. Ich habe gesagt, Europa liegt um ein Viertel noch hinter dem Vorkrisenniveau zurück. China mit gezielten Ankurbelungsmaßnahmen der Wirtschaft inzwischen auf Vorkrisenniveau. Das zeigt nicht nur, dass der Wettbewerb zunimmt. Das ist gut immer dort, wo wir international tätig sind. Das hilft natürlich uns auch durch den Absatz unserer Produkte in China hier investieren können in den Klimaschutz.
5 Millionen Fahrzeuge in etwa werden in Deutschland produziert von den Herstellern hier, aber das ist lediglich die Inlandsproduktion. Viel wird ja an den internationalen Standorten hergestellt, Beispiel USA. Da machen ja BMW und Mercedes die SUVs für den Weltmarkt. Wie hoch ist denn das Risiko, dass deutsche Jobs verschwinden, wie Sie sagen, oder dass sie tatsächlich an andere Standorte ins Ausland gehen?
Das Risiko ist schon hoch, gerade dann, wenn wir nicht die besten Klimaschutz, also ich sage mal, wir haben die besten oder die engagiertesten Klimaschutzziele, das ist vielleicht die bessere Formulierung, die engagiertesten Klimaschutzziele weltweit, dann müssen wir auch die besten Standortbedingungen haben. Wenn Produktionen jetzt in Frage stehen, umgebaut werden müssen, muss man natürlich schauen, wo, wie, an welchen Regionen der Welt kann man am besten Produktionsstellen aufbauen. Und deshalb ist der Standortwettbewerb jetzt ein entscheidender und eine Aufgabe, die Deutschland, die Europa sehr ernst nehmen muss. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Arbeitsplätze hier sind. Wir wollen sie hier erhalten. Wir schätzen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wir haben, weil wir wissen um die guten Fachkräfte, die dort sind. Aber wenn Steuern und die Abgabensysteme, wenn die Energiekosten so viel teurer sind als in anderen Ländern und die Transformation hinzukommt, wird es einfach schwierig im Weltmarkt. Und deshalb müssen wir uns mehr anstrengen. Das gilt für uns als Industrie, das gilt aber auch für Politik und Gesellschaft.
In wenigen Wochen entscheidet sich, wer die nächste Bundesregierung stellen wird. Gibt es eigentlich eine Präferenz? Gibt es jemanden, den Sie bevorzugen an der Spitzenposition?
Nein, ich kann natürlich die Frage verstehen, dass Sie versuchen, ein bisschen zu locken. Ich würde es anders formulieren. Jede Bundesregierung, egal wer sie aussieht und jeder, der Bundeskanzler werden will, muss sich dieser großen Transformationsherausforderung stellen im Interesse unseres Landes. Wachstum, Wohlstand, Arbeitsplätze und Klimaschutz gehen meines Erachtens nur gemeinsam. Und das ist die große historische Aufgabe.
Glauben Sie nicht, dass eine grüne Spitzenpolitikerin Ihnen eher die Frage stellen würde, warum zahlen Sie eigentlich Dividenden an Ihre Aktionäre und Boni an die Manager, obwohl Sie Milliarden Steuergeld als Subvention bekommen?
Die Frage stellen ja auch schon Sie und nicht nur grüne Spitzenkandidatin. Ich glaube, man muss auch hier einmal unterscheiden. Unternehmen müssen sich ja am Kapitalmarkt auch finanzieren. Bei Unternehmen sind zum Beispiel viele Kleinaktionäre auch dabei. Oder Investoren, die Geld geben, dass sie auch einplanen, verzinsen müssen, in Pensionsfonds stecken und viele andere Dinge mehr. Also man muss eine gute Mischung in jedem Unternehmen finden. Wie kann man seine Aktionäre motivieren, das Unternehmen weiter zu begleiten? Und wie hält das Unternehmen seine Investitionskraft? Ich glaube, 150 Milliarden Euro in den nächsten Jahren, in den nächsten 4 Jahren, ist ein schon sehr gutes Versprechen. Das ist mehr übrigens als der Bund in Bildung, Forschung, Entwicklung und in die Raumfahrt insgesamt stellt. Das zeigt, diese Branche ist investitionsbereit. Das geht aber auch nur, wenn man Aktionärsvertrauen hat.
Es gab 6 Autogipfel. Das war möglicherweise diese Woche der letzte, jedenfalls der letzte in der Amtszeit von Angela Merkel. Wird es da neue von geben?
Das ist natürlich der Wunsch sowohl der Gewerkschaften als auch von uns. Es gibt ja verschiedene Austausche. Es gibt Dialogforen, wo wir auch zum Beispiel in der Plattform Mobilität auch mit NGOs zusammensitzen und mit vielen anderen Organisationen mehr. Aber ich glaube, es ist richtig, dass vielleicht auch eine Leitidee auch für andere Branchen, dass man sehr spezifisch mit der Politik auch diskutiert, justiert, wo steht man, was ist notwendig, was sind die Erwartungen an uns und was brauchen wir an Rahmenbedingungen. Deshalb würde ich das als ein sehr erfolgreiches Format sehen, gerade mit Blick auf die große Transformationsnotwendigkeit.
Und was muss passieren, damit Menschen aus Umwelt- und Klimaschutzverbänden da mit am Tisch sitzen?
Ich habe gesagt, es gibt verschiedene Formate. Also ich glaube, dass in der nationalen Plattform Mobilität, deren Erkenntnisse ja über den Vorsitzenden, Herrn Kagermann, in die konzertierte Aktion Mobilität im Kanzleramt einfließen, es ist sichergestellt, dass diese Interessen genauso mit berücksichtigt werden und am Tisch sitzen, wie das, was wir dort auch an Maßnahmen besprechen.
Hildegard Müller, Präsidentin des VDA, des Verbands der deutschen Automobilindustrie. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke ebenfalls.